SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bayen. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Der Wehrbericht 2023 liegt vor. Wir reden mit der grünen Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger über zu kleine Spinde und große Streitigkeiten. Die AfD wehrt sich gegen den Verfassungsschutz. Wir sprechen über das Verfahren am Oberverwaltungsgericht in Münster. Und wir schauen auf die Bilanz des Stuttgarter Autobauers Porsche. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Von allem zu wenig, von allem zu spät. Das ist seit Jahren der Tenor in jedem neuen Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Das war heute nicht anders, als die Wehrbeauftragte Eva Högel den Jahresbericht 2023 vorgelegt hat. Vor einer knappen halben Stunde hat sie ihn im Bundestag vorgestellt und das klang so.
Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten, es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Aber, meine Damen und Herren, es geht voran. 55 sogenannte 25-Millionen-Vorlagen im Wert von 47,7 Milliarden Euro wurden vom Bundestag gebilligt, 20 davon aus dem Sondervermögen. Zwei Drittel des Sondervermögens sind mittlerweile gebunden. Das muss unter Hochdruck fortgesetzt werden und auch noch beschleunigt werden.
So die Wehrbeauftragte Högel. Und was noch drin steht im Bericht der SPD-Politikerin, fasst für uns jetzt Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte zusammen.
171 Seiten ist der lang der Wehrbericht 2023 und über allem stehen drei Dauerbrenner: Personal, Material, Infrastruktur. Die verfällt zusehends. Personal und Material fehlen, heißt es im Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högel, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Truppe altert und schrumpft weiter. Es fehle an Großgerät und Ersatzteilen. Die Abgaben von Material an die Ukraine vergrößerten den Mangel noch. Die Truppe, schreibt Högel, sei durch die Vielzahl sowie die Gleichzeitigkeit der Aufträge an der Belastungsgrenze. Die Zahl der freien Stellen sei auf knapp 18% gestiegen. Zielvorgaben für die Personalstärke scheinen danach kaum noch erreichbar. Die Fortschritte hin zu einer modernen Infrastruktur nennt Högel überschaubar. Marode Kasernen, verfallende Gebäude. Högel berichtet von Briefen empörter Eltern, deren Kinder nach Dienstantritt mit verschimmelten Duschen und verstopften Toiletten zu tun haben. Dazu die klamme Finanzlage. Högel verweist erneut darauf, dass spätestens Ende 2027 eine milliardenschwere Erhöhung des Wehretats notwendig sei, um das 2%-Ziel zu halten. Lichtblick im Wehrbericht: die persönliche Ausrüstung der Soldaten. Die ist mittlerweile so umfassend und üppig, dass es ein neues Problem gibt. Der Truppe fehlen die Spinde, um die Ausrüstung zu lagern.
Zu wenige und zu kleine Spinde. Also, es gibt immer noch viel zu tun bei der Bundeswehr und das in einer Zeit, in der innerhalb und außerhalb der Koalition heftig über Verteidigungsthemen gestritten wird. Stichwort Taurus. Darüber habe ich vor der Sendung mit Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin der Grünen und Mitglied im Verteidigungsausschuss, gesprochen und sie gefragt: Frau Brugger, der Wehrbericht klingt eigentlich wie immer: Personal, Material, Infrastruktur, von allem zu wenig, sogar zu wenig Spinde. Wie ist das denn möglich, vor allem nachdem es die Wehrbeauftragte Högel hat es angesprochen, dass 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr gibt?
Aus dem Sondervermögen wurden ja vor allem dringend notwendige Beschaffungen, die über die letzten Jahre verschleppt worden sind oder sich jetzt auch noch mal neu aufgrund der veränderten Sicherheitslage und der gestiegenen Bedrohung ergeben haben, bestellt. Das ist jetzt aber noch kein Geld, das wirklich Abhilfe schafft beim Thema Personal oder bei der Infrastruktur. Und das sind die dringenden Hausaufgaben, die als nächstes anstehen. Aber auch im Beschaffungsbereich wird es weiter wichtig sein, die entsprechenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Und Sicherheit ist auch mehr als nur Militär. Da geht es auch um andere Fragen.
Es heißt auch im Bericht, dass die Soldatinnen und Soldaten an ihrer Belastungsgrenze seien. Wie sehr hängt das vielleicht auch mit dem Dauerstreit in der Koalition über die Verteidigungspolitik zusammen?
Aus meiner Sicht haben wir im Verteidigungsausschuss früher eine sehr gute Tradition gehabt, am Ende des Tages zusammenzustehen, wenn es um die Belange der Soldatinnen und Soldaten geht, Koalition oder Opposition hin oder her. Das droht gerade wirklich ein bisschen verloren zu gehen. Und ich sitze da manchmal in den Bundestagsdebatten und höre die Reden von Abgeordneten, die sich dann gegenseitig die Schuld zuschieben, warum wir jetzt noch nicht genug Geld in den vergangenen 16 Jahren gehabt haben und wer daran schuld ist. Ich persönlich denke mir selbstkritisch, wir haben es alle nicht gesehen, wie sich die Sicherheitslage auf unserem Kontinent verändert und dass wir deutlich mehr tun müssen, um unsere Sicherheit zu schützen. Und statt jetzt Schulddebatten zu führen, muss man nach vorne schauen und die Hausaufgaben auch annehmen und mit Hochdruck dran arbeiten.
Hat die Koalition in der Verteidigungspolitik denn gerade eine gemeinsame Linie und glauben Sie, dass die Soldatinnen und Soldaten diese dann auch erkennen?
Wir haben eine sehr gemeinsame Linie, gerade wenn es darum geht, die Bundeswehr gut auszustatten und auch die Personalprobleme der Bundeswehr anzugehen und den Dienst deutlich attraktiver zu machen. Auch da ist in den letzten Jahren unfassbar viel Papier produziert worden, den jetzt auch nochmal die Taskforce Personal hat das alles nochmal ausgewertet und gesagt, es kann nicht sein, dass sich ein Bewerber meldet und erstmal ewig auf eine Antwort wartet. Das muss heutzutage schneller gehen. Das kriegt auch jedes Unternehmen deutlich besser hin. Das sind wirklich so kleine Schrauben, die aber in der Summe dann zusammengenommen mit 60 Maßnahmen doch einen großen Unterschied machen können. Und wir sind uns an diesen Stellen sehr einig und auch der Bericht der Wehrbeauftragten sagt ja, dass auch einiges passiert ist, einiges ist angelaufen und trotzdem dauert es natürlich seine Zeit, bis es auf jeder Stube und an jedem Standort ankommt.
Zu diesem Dauerstreit Taurus haben Sie diese Woche bei Phoenix gesagt, als Grüne sagen wir schon seit Monaten, dass alle Fragen durchaus lösbar wären, wenn ein Wille da wäre. Zitat Ende. Sie sprechen ja mit der Truppe. Wie wirkt das denn, wenn kein Wille da ist?
Das ist natürlich etwas, was auch sehr schnell von den Soldatinnen und Soldaten wahrgenommen und gespürt wird. Und man merkt es, gerade wenn man diejenigen besucht, die in den schwierigen Situationen in den Auslandseinsätzen ist, dass sie sehr genau verfolgen, was wir hier im Bundestag sagen, ob wir hinter ihnen stehen oder ob wir irgendwelche kleinen Auseinandersetzungen untereinander führen. Man wird jetzt nicht in erster Linie auf den Taurus angesprochen, wobei natürlich die Lage in der Ukraine alle beschäftigt, auch gerade die Bundeswehr, sondern es sind oft sehr auch individuelle Angelegenheiten und Probleme, die abgestellt werden müssen. Und dafür gibt es ja auch die Wehrbeauftragte, denn die bündelt ja auch genau diese Anfragen und die nehmen wir als Parlament sehr ernst. Und da machen wir Druck beim Ministerium, dass da wirklich was vorangeht.
Jetzt lassen Sie uns zum Schluss noch über den Abhörskandal sprechen. Der war ja gestern auch noch mal Thema in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Dabei kam raus, dass sogar noch ein zweiter ranghoher Militär nicht fähig oder willens war, sich an die Sicherheitsvorgaben beim Einwählen in solche Konferenzen zu halten. Was sagt das denn aus? Also wie ist die Bundeswehr aufgestellt angesichts der russischen hybriden Kriegsführung?
Der Minister hat das ja auch als Fehler bezeichnet, als schwerwiegenden Vorfall. Das muss alles weiter aufgeklärt werden. Die Ermittlungen werden ja jetzt auch geführt. Trotzdem hat er auch gesagt, ja, wir müssen noch mal mehr sensibilisieren. Es muss um die Härtung und den Schutz unserer IT-Systeme gehen. Das teilen wir sehr. Das fordern wir als Grüne schon sehr, sehr lange. Aber insgesamt müssen wir als Gesellschaft robuster und resilienter werden und uns darauf einstellen, dass wir es in Zukunft noch stärker mit Desinformation, mit Leaks, mit Spionage und mit Destabilisierungsversuchen von Russland und anderen feindlichen Mächten zu tun haben werden. Und ich glaube, jeder muss sich sehr kühl und kritisch fragen, wie wir in Zukunft mit solchen Leaks umgehen. Ich finde nicht, dass wir das in der Gesamtheit an der Stelle als Gesellschaft, Öffentlichkeit und Politik wirklich gut gemacht haben.
Sagt Agnieszka Brugger, Verteidigungspolitikerin der Grünen und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Wer im Bundestag arbeitet, auf den wird schon mal etwas genauer geschaut. Immerhin reden wir von einem der wichtigsten Organe unserer Demokratie. Da darf zumindest eine Verfassungstreue und ein Bekenntnis zu dieser Demokratie erwartet werden. Das ist aber offenbar nicht bei allen Menschen so, die im Bundestag beschäftigt sind. Das zeigt eine neue Recherche des Bayerischen Rundfunks. Demnach beschäftigt die AfD im Bundestag mehr als 100 Mitarbeiter, die wiederum in Organisationen tätig sind, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Julia Bartel berichtet über die Recherchen des BR und blickt auf die Personen, die für die AfD im Bundestag arbeiten.
Das Videoformat Wir klären das mit Moderatorin Marie-Therese Kaiser wendet sich an junge Menschen.
Migration, ist das wirklich ein ausschließlich positives Phänomen?
Hinter dem Video steckt der Verein 1% e.V.
Was hilft es uns beispielsweise als Gesellschaft, wenn Großkonzerne durch Migranten mehr Profit scheffeln, aber der Alltag auf den Straßen zur Mutprobe wird?
Der Verein 1% ist gesichert rechtsextremistisch, sagt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Marie-Therese Kaiser hat auf Instagram tausende Follower. Sie ist Aktivistin der sogenannten Neuen Rechten, engagiert sich für eine Frauenorganisation im Umfeld der rechtsextremen identitären Bewegung. Und Marie-Therese Kaiser arbeitet im Deutschen Bundestag. Für den Abgeordneten Bernd Baumann, den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD. Der teilt auf BR-Anfrage mit, die Einordnungen der Verfassungsschutzbehörden seien für ihn nicht relevant, da sie, Zitat, in keiner Weise unabhängig seien. Ähnlich äußert sich seine Mitarbeiterin Marie-Therese Kaiser in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Beurteilung durch die Verfassungsschutzämter sei
kein Maßstab für mein politisches Handeln.
Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen, mehr als 100 Mitarbeitende von Fraktionen und Abgeordneten der AfD im Bundestag sind in Organisationen aktiv, die deutsche Verfassungsschutzbehörden als rechtsextrem einstufen. Darunter Aktivisten aus dem Umfeld der Identitären Bewegung und der Neuen Rechten. Einer von ihnen, Mario Müller, der für den Bundestagsabgeordneten Jan-Wenzel Schmidt arbeitet. Müller hat Hausverbot in den Bundestagsgebäuden. Mehrfach wurde er wegen Körperverletzungen verurteilt. Seit den Nullerjahren bewegt er sich in der rechtsextremen Szene, damals im Umfeld der Jugendorganisation der NPD. Mittlerweile tritt er auf Plattformen der Neuen Rechten in Erscheinung, wie in diesem Video des rechtsextremen Kompakt-Magazins. Es geht um vermeintlich unterdrückte Wahrheiten.
Eine Frage des politischen Willens also. Deswegen ganz wichtig, hier Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und über dieses Tabuthema zu sprechen. Denn die meisten Medien schweigen darüber.
Seit Januar ist Mario Müller einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Korrektiv berichtete, dass er zu den Referenten des sogenannten Geheimtreffens in Potsdam gehörte. Müller äußerte sich auf BR-Anfrage nicht. BR-Reporter trafen seinen Arbeitgeber, den AfD-Abgeordneten Jan-Wenzel Schmidt, vor wenigen Tagen am Rande einer AfD-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt.
Ich behalte mein Personal so, wie es ist.
Schmidt sagte, ihm sei es wichtig, dass seine Mitarbeiter, Zitat, vernünftige Abschlüsse hätten. An das Publikum gewandt.
Ich kann auch garantieren, dass die etablierten Parteien zu Recht Angst vor uns haben. Und die haben zu Recht den Verfassungsschutz auf uns angesetzt. Denn wir werden maßgebliche Dinge verändern, wenn wir regieren.
Die meisten AfD-Abgeordneten äußerten sich nicht zu den Rechercheergebnissen. BR-Recherche hat sie, ihre Mitarbeiter und die Fraktion der AfD um eine Stellungnahme gebeten. Einige Abgeordnete stellten die Unabhängigkeit der Verfassungsschutzämter in Frage. Die Fraktion teilte schriftlich mit, aus Gründen des Datenschutzes und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte werde man sich nicht äußern.
Also die Beziehung zwischen AfD und Verfassungsschutz ist eine schwierige. Das zeigt heute auch ein Termin in Münster. Dort verhandelt das Oberverwaltungsgericht NRW in einem Berufungsverfahren seit 9 Uhr die Frage, darf der Verfassungsschutz die AfD beobachten oder nicht? Die Vorgeschichte ist, der Verfassungsschutz hatte die Partei und ihre Jugendorganisation Junge Alternative als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Dagegen hatte die AfD am Verwaltungsgericht in Köln geklagt und verloren. Und jetzt geht es eben vor dem Oberverwaltungsgericht in die Berufung. Darüber spreche ich mit Max Bauer aus unserer Redaktion Recht und Justiz. Herr Bauer, geht es da heute und morgen in Münster um die komplette Zukunft der AfD als Partei oder welchen Stellenwert hat das Verfahren?
Nein, also man kann nicht sagen, dass es um die komplette Zukunft der Partei geht. Man muss da ganz wesentlich unterscheiden. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass die Partei ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird und sich dagegen wehrt. Es geht nicht beispielsweise um ein Verbot. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Hier geht es nur um den Verfassungsschutz und die Beobachtung der Partei. Und man muss auch ganz wichtig unterscheiden, es gibt ja 3 Stufen, wenn der Verfassungsschutz vorgeht. Einmal den Prüffall, den Verdachtsfall und dann die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Und hier geht es juristisch um die 2. Stufe, um die Frage eben, ob die gesamte Bundes-AfD und auch die Junge Alternative, das ist die Jugendorganisation der AfD, als Verdachtsfall eingestuft wird.
Wie begründet die AfD denn ihre Klage jetzt, beziehungsweise die Berufung? Denn 3 Landesverbände gelten ja laut Verfassungsschutz schon als gesichert rechtsextrem.
Ja, da ist es vielleicht mal ganz wichtig, dass man sich erstmal das Prüfprogramm anschaut, was vor Gericht da ab heute verhandelt wird. Es geht um die Frage der Verfassungsfeindlichkeit einer Partei, nämlich der AfD. Und das sind sozusagen die wesentlichen Grundlagen unserer Verfassungsordnung. Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde, da ist die Frage, ob die AfD mit ihrem Programm, aber auch mit ihrem Verhalten dagegen verstößt. Die AfD sagt nun, das stimmt nicht. Wenn man in unser Programm schaut, dann stehen da eigentlich nur verfassungstreue Inhalte drin und wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Aber da muss man eben einhaken und sagen, es geht bei dieser Prüfung der Verfassungsfeindlichkeit nicht nur um das Programm einer Partei, sondern auf der anderen Seite auch um die Frage, wie zum Beispiel sich AfD-PolitikerInnen verhalten, wie sie sich äußern. Auch das kann hier in die Prüfung mit reinspielen. Und da hatten wir ja in den letzten Jahren wirklich einige Indizien. Zuletzt am Anfang dieses Jahres gab es die Korrektivrecherche zu den sogenannten Remigrationsplänen. Da haben sich AfD-Politiker mit Rechtsextremen, mit ausgemachten Rechtsextremisten getroffen und Fantasien entwickelt, die die Vertreibung Vertreibung von Millionen von Menschen betreffen würden auf Grundlage von rassistischen Anschauungen. Das heißt, da sind schon wirklich Dinge im Raum, die darauf hinweisen. Da geht es dann darum, inhaltlich, und das wird es auch ein wesentlicher Punkt vor Gericht sein, ob die AfD einen völkisch definierten Volksbegriff vertritt, ob sie ausländerfeindlich agiert. Das sagt nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass sie das eben bei der AfD annehmen würden. Und da muss man dann sich ganz genau eben die Rhetorik von AfD dann angucken. Und da muss man sagen, da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz ziemlich viel zusammengetragen, eine sehr umfangreiche Materialsammlung erstellt. Da wurden auch zu Beginn des Jahres nochmal Dinge nachgetragen für das Gerichtsverfahren. Und da geht es wirklich um rechtsextremistische Äußerungen. Und auf dieser Grundlage möchte eben ja das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall führen.
Angenommen, die Partei verliert jetzt auch die Revision in Münster. Was heißt das denn für ihre Mitglieder? Dazu gehören ja auch Staatsbedienstete wie Lehrer oder Richter oder Anwälte.
Ja, also im Grundsatz gilt natürlich, Beamte müssen verfassungstreu sein. Und wenn jetzt die AfD als extremistischer Verdachtsfall eingestuft würde, dann muss man sagen, ist das schon ein Problem, wenn jemand eben als Beamter zum Beispiel auch AfD-Mitglied ist und der Verdacht besteht, dass er nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Aber auch ganz wichtig, man muss das natürlich immer im Einzelfall jedem nachweisen, dass er wirklich auch disziplinarrechtlich zur Verantwortung zu ziehen ist, vielleicht sogar aus dem Dienst entfernt werden muss, weil er ein Verfassungsfeind ist. Man kann also nicht schließen aufgrund der Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei, dass man automatisch disziplinarrechtliche Maßnahmen daraus eben ableiten kann. Man muss den Einzelfall prüfen, das ist ganz wichtig. Aber natürlich ist eine solche Mitgliedschaft in einer Partei erstmal ein Indiz. Die Einzelfallprüfung muss dann folgen. Wichtig vielleicht auch noch, die Bundesregierung hat ja für Bundesbeamte Ende letzten Jahres die Rechtslage verschärft. Da wurde ein neues Gesetz geschaffen, dass eben Bundesbeamte zumindest leichter zur Verantwortung gezogen werden können und auch leichter aus dem Dienst entfernt werden können, wenn sie eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.
Welchen Ausgang halten Sie denn für wahrscheinlich jetzt in Münster?
Ja, also die meisten Beobachter rechnen damit, dass auf jeden Fall der Verfassungsschutz gegenüber der AfD Recht bekommen wird. Wenige rechnen mit einem Erfolg der AfD. Und viele rechnen auch damit, dass das natürlich nicht die letzte Stufe sein wird. Also vom Verdachtsfall geht es ja weiter zur Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Und viele rechnen damit, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt auch noch weitermachen wird und irgendwann dann auch die Gesamtpartei im Laufe des Frühjahrs als gesichert rechtsextremistisch einstufen wird. Und man muss ja auch sagen, das ist im Grunde ja auch genau die Aufgabe des Verfassungsschutzes, als Frühwarnsystem der Demokratie zu wirken, da genau hinzuschauen und dann eben auch zu gucken, ob eine Partei rechtsextremistisch ist oder nicht.
Max Bauer aus der Rechtsredaktion zum Revisionsverfahren der AfD, das gerade in Münster läuft. Sobald es da heute oder morgen ein Urteil gibt, erfahren Sie es natürlich direkt hier bei uns in den Nachrichten. Heute beginnt ein Wettstreit, und zwar in Sachen Klimaschutz. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gibt den Startschuss für die erste Gebotsrunde für die neuen Klimaschutzverträge. Europaweit das erste Projekt dieser Art. Und das große Ziel dabei ist, CO2 in der Industrie einzusparen. Wie das Ganze funktionieren soll, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Chemieunternehmen, Papierhersteller, Glas- oder Zementproduzenten, sie alle brauchen sehr viel Energie. Und das heißt im Moment noch, sie stoßen sehr viel klimaschädliches CO2 in die Luft. Wirtschaftsminister Robert Habeck will das ändern. Er sagt, von allein werden die Unternehmen nicht aktiv, denn der Umbau hin zur klimafreundlichen Produktion ist teuer. Der Staat will den Unternehmen also helfen. Deshalb beginnt heute ein Auktionsprogramm. Das läuft so. Wenn zum Beispiel ein Glashersteller von Öl auf Wasserstoff umstellen will, rechnet er zusammen, was es kostet, um damit eine Tonne CO2 einzusparen. Er nennt den Preis bei der Auktion. Und wer den niedrigsten Preis nennt, bekommt den Zuschlag. Der Staat fördert also die Unternehmen, die kostengünstig umbauen. Den Zuschlag soll es nach wenigen Monaten geben und damit viel schneller als sonst bei anderen Förderprojekten. In der ersten Auktionsrunde stellt Wirtschaftsminister Habeck insgesamt 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine zweite Runde soll schon im Sommer folgen. Das Geld wird dann über eine Laufzeit von 15 Jahren an die einzelnen Unternehmen ausgezahlt. Wenn sich die neue klimafreundliche Anlage in so einem Unternehmen schon früher rentiert, zahlt das Unternehmen Geld an den Staat zurück. Minister Habeck hofft, dass man mit dem Projekt rund ein Drittel der Einsparziele der Bundesregierung für die Industrie im Jahr 2030 erreicht. Die FDP war lange kritisch, was die Kosten angeht. Das Finanzministerium hat dann aber doch zugestimmt. Auch die EU-Kommission musste das Vorhaben noch absegnen und hat das im Februar gemacht.
Information von Lissy Kaufmann. Seit dem frühen Morgen läuft der nächste Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr und führt, wie von der GDL gewünscht, zu erheblichen Einschränkungen für Fahrgäste im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn. Trotz der kurzen Vorlaufzeit ist es der Bahn aber wohl gelungen, zumindest ein Grundangebot von rund 20% des üblichen Fahrplans im Fernverkehr anzubieten. Und seit 12 Uhr geht der Streit auch vor Gericht weiter. Es läuft nämlich die Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Hessen, ob der laufende Streik der GDL doch noch gestoppt wird. Einzelheiten von Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Seit 2 Uhr läuft der Streik der GDL im Personenverkehr, nachdem das Arbeitsgericht Frankfurt gestern in erster Instanz einen Eilantrag der Bahn auf einstweilige Verfügung abgewiesen hatte. Der Streik sei, Zitat, nicht unverhältnismäßig, so das Gericht. Die Bahn hatte vor allem argumentiert, dass die Streikankündigung der GDL viel zu kurzfristig erfolgt sei. Gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts hatte die Bahn Berufung eingelegt, mit der sich nun das Landesarbeitsgericht seit 12 Uhr befasst. Ein Urteil soll wohl noch am Mittag fallen. Weil der Streik aber von der GDL so kurzfristig angekündigt wurde, fahren dieses Mal noch weniger Züge als bei den letzten Streiks. So ist zum Beispiel in Stuttgart der S-Bahn-Verkehr weitestgehend eingestellt, auch zwischen Karlsruhe und Basel oder Konstanz, zwischen Ulm und Friedrichshafen oder zwischen Heilbronn und Crailsheim fahren nur einzelne Verbindungen. Auch in Rheinland-Pfalz sind viele Strecken betroffen. So fallen beispielsweise die S4 von Germersheim über Speyer nach Mannheim und die REs von Mainz nach Ludwigshafen aus. Regionalzüge zwischen Mainz und Koblenz sowie der Grenzverkehr Trier-Luxemburg sollten hingegen weitestgehend nach Fahrplan fahren.
Man kann also sagen, die GDL hat ihr Ziel der maximalen Disruption erreicht. Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel steht still. Schlechte Nachrichten für die Verkehrswende, erfreulich für die Autobauer. Und das führt uns direkt zur Wirtschaft und dem Stuttgarter Traditionsautobauer Porsche. Dort läuft zur Stunde die Pressekonferenz mit Rückblick auf das Jahr 2023 und dem Ausblick aufs aktuelle Jahr. Die Zahlen sind aber schon bekannt. Stefanie Geißler aus der Wirtschaftsredaktion. Was erwartet der Stuttgarter Autobauer denn vom laufenden Geschäftsjahr?
Also da kalkuliert Porsche in diesem Jahr ein bisschen vorsichtiger. Das Management geht von einer Umsatzrendite von 15-17% aus. Diese sogenannte Umsatzrendite, das ist eine sehr wichtige Kennzahl. Sie gibt also an, wie viel Prozent vom Umsatz an Überschuss übrig bleiben. Also wie profitabel ein Unternehmen sozusagen ist. Zum Vergleich, letztes Jahr hatte Porsche 18% Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern. Das waren rund 7,3 Milliarden Euro. Und dieses Jahr rechnet Porsche mit einem Umsatz zwischen 40 und 42 Milliarden Euro.
Und warum kalkuliert Porsche vorsichtiger als vergangenes Jahr? Hat das mit der allgemeinwirtschaftlichen Lage zu tun, die ja gerade aus mehreren Gründen als schwierig gilt?
Könnte gut sein, tatsächlich offenbar aber nicht. Porsche nennt da ganz klar betriebsspezifische Gründe. Und zwar startet der Autobauer, Zitat, eine beispiellose Produktoffensive, so hat das Porsche-Chef Oliver Blume formuliert. Das heißt, sie wollen also mehrere Modelle neu auflegen. Es soll neue Versionen geben vom Panamera und vom Elektrosportwagen Taycan. Der alte Verbrenner Macan, der geht im Frühjahr vom Markt. Das neue vollelektrische Modell wird aber erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert. Das heißt, da entsteht also eine konkrete Verkaufslücke. Und dann wird noch der Porsche schlechthin aufgefrischt. Der Klassiker 911, der wurde ja letztes Jahr 60 Jahre alt. Jetzt bekommt er einen Hybridantrieb. Also Porsche geht davon aus, dass dieser gestaffelte Anlauf der Autos eine Herausforderung wird für den Konzern und hat deswegen, wie gesagt, seine Prognose ein bisschen reduziert im Vergleich zum letzten Jahr.
Es gab ja auch in den letzten Wochen viel Aufregung um eine Batteriefabrik, die Porsche bauen will. Allerdings mutmaßlich nicht, wie erst erwartet, in Baden-Württemberg, sondern in den USA. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Also wie gesagt, die Pressekonferenz läuft ja gerade. Gestern sollte es eigentlich ein Hintergrundgespräch geben mit der Porsche-Spitze. Das ist dann ausgefallen. Da hatte man sich Infos zu genau diesem Thema erhofft. Das heißt also, momentan ist der neue Stand noch der alte. Vielleicht deshalb kurz zum Hintergrund. Hier wird natürlich das Thema Subventionsschlacht sehr greifbar, sehr deutlich. Das wäre tatsächlich eine bittere Schlappe, was Sie angesprochen haben, für den Wirtschaftsstandort Deutschland bzw. Baden-Württemberg. Wir erinnern uns an den Inflation Reduction Act der USA. Das Land zahlt also Milliarden Subventionen, wenn sich in Anführungszeichen grüne Unternehmen dort ansiedeln. Und das könnte jetzt Baden-Württemberg zum Verhängnis werden. Porsche plant eine neue Batteriefabrik für Elektroautos. Lange war Baden-Württemberg als Standort im Gespräch. Das kam dann aber plötzlich ins Wanken, denn laut FAZ läge die Förderung in den USA bei fast 2 Milliarden, in Deutschland aber nur bei bis zu 800 Millionen. Was das jetzt konkret bedeutet, dazu hat sich Porsche, wie gesagt, noch nicht geäußert. Es gibt wohl noch keine finale Entscheidung.
Aber mehr als das Doppelte an Subventionen, das ist natürlich ein Angebot, das Porsche schwer ablehnen kann.
Ja, tatsächlich. Allerdings wären die Subventionen lediglich eine Einmalzahlung, sag ich mal. Hinzu kommen noch weitere Aspekte, wie zum Beispiel der Strompreis, der ja ein laufender Kostenfaktor ist. Also die Stromkosten in den USA sind bekanntlich billiger und die Batterieherstellung ist unheimlich stromintensiv. Kommen also mehrere Faktoren zusammen, die für die USA sprechen.